Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. 1,5 Grad Celsius. Das ist das Ziel, das sich die Staatengemeinschaft mehrfach schon gesetzt hat in Bezug auf die Temperaturerhöhung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Wir haben in den letzten oder in den ersten beiden Folgen zum Thema Klimawandel uns mit Beobachtungen und der Physik hinter dem Treibhauseffekt beschäftigt und diese Folge wollen wir jetzt mal nutzen, um in die Zukunft zu schauen. Frage natürlich auch, wie können wir überhaupt in die Zukunft schauen? Wo werden wir uns hinentwickeln auf der Erde in Bezug auf den Klimawandel? Und wie sicher sind eigentlich die Aussagen, die dahinter stecken? Und was heißt das für das 1,5 Grad Ziel oder 2 Grad Ziel? Das ist ja die nächste Grenze, die sich die Staatengemeinschaft gesetzt hat. Also zunächst die Frage, wie kriegen wir jetzt eigentlich raus, wie es weitergeht? Denn wir haben die Beobachtungen, das lässt sich natürlich nicht ganz so einfach extrapolieren, indem man die Kurven jetzt einfach weiterzieht und sagt, ja, wenn es so weitergeht, dann wird das und das passieren. Dazu ist das Ökosystem Erde viel zu komplex. Es gibt viel zu viele Rückkopplungseffekte, die zu berücksichtigen sind. Wir haben die sogenannten Kipppunkte, das heißt also, wenn einzelne Teile des Ökosystems komplett, man nennt das dann Kippen mit dem Bild eines Pendels, was dann einfach umkippt und nicht innerhalb von menschlichem Ermessen oder Generationen sich wieder zurückentwickeln kann, dass das Ökosystem erstmal für längere Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende verloren ist. Auch das sind Effekte, die berücksichtigt werden müssen. Und die Prognosen, die Vorhersagen, erfolgen über sogenannte Klimamodelle oder Klimasimulationen. Recht platt ausgedrückt versucht man einfach, das Ökosystem Erde mit allen Bestandteilen im Computer zu simulieren. Das klingt einfacher, als es ist, weil wir natürlich wahnsinnig viele Aspekte haben, die man dort berücksichtigen muss und jedes Bestandteil dieses Ökosystems für sich ist schon ein komplexes Konstrukt und dann gibt es noch die Interaktionen, gucken wir uns an. Also, wie funktionieren diese Klimasimulationen? Wir haben verschiedene Teile unseres Modells, die wir berücksichtigen müssen. Also einmal natürlich, klar, die Atmosphäre mit entsprechender horizontale Auflösung, also müssen wir nicht in die Höhe gehen. Das sind rund 200 Kilometer, die wir in die Höhe gehen beim atmosphärischen Modell. Da berücksichtigen wir natürlich die Menge an Kohlenstoff, die aus anderen Ökosystemen entsteht, nämlich aus der Biosphäre und aus dem Ozeanmodell, sondern aus dem, man trennt dann immer noch die physikalische und dann die biochemische Seite. Und wir haben natürlich einen Austausch von Energie zwischen diesen einzelnen Systemen. Also wie viel Energie wird in die Atmosphäre gegeben, die dann zu einer Temperaturerhöhung führt? Wie sieht es aus mit mit Wolkenbildung? Denn Wolken sind ja erstmal, oder Wasser ist ja ein Treibhausgas, das stärkste Treibhausgas, was wir haben. Und je mehr Wasser wir in die Atmosphäre geben, in Form von Wasserdampf, desto besser ist die Wärmeschutzschicht der Erde. Das haben wir uns ja in der letzten Folge zur Physik schon mal ein bisschen angeguckt. Was haben wir noch an Elementen? Wir haben dann noch die Landbiosphäre. Also es ist quasi eine interaktive Vegetation, Pflanzen. Wie interagieren die mit der Atmosphäre? Sie entziehen natürlich Kohlendioxid, es entsteht Kohlendioxid. Was passiert, wenn wir die Biosphäre verändern? Das heißt, auch da haben wir einen Austausch von Wasser mit der Atmosphäre. Wir tauschen Energie aus. Und das dritte ist dann halt das Ozeanmodell und die Biogeochemie des Ozeans. Das ist dann nochmal getrennt. sodass wir dort auch einen Austausch mit der Biosphäre haben, mit der Atmosphäre. Wir brauchen tatsächlich noch so Kopplungsschichten zwischen diesen einzelnen Modellen, um diese drei Sektionen und diese drei Teile unseres Ökosystems, Atmosphäre, die Biosphäre und den Ozean, einzeln zu simulieren und dann halt natürlich miteinander interagieren zu lassen. Da braucht man natürlich sehr große Rechenkapazitäten, um diese Simulation durchzuführen, mit einer sehr kleinen zeitlichen Auflösung, denn durch die Bewegung, insbesondere in der Atmosphäre, aber durch einen sehr schnellen Energieaustausch, dass man da also wirklich im Stunden-Minuten-Skalen ist, kann jetzt nicht einfach nur ein Jahr simulieren, das muss halt sehr fein sein und dann teilt man quasi jede Schicht auf in verschiedene kleine Würfel oder Cluster, die dann halt in sich Informationen, Daten, Energie etc. austauschen. Das so ganz grob mal das Konzept des Klimamodells. Und tatsächlich, also es gibt das sogenannte Coupled Modeling Intercomparison Project 5, das ist jetzt schon ein bisschen älter, denn Klimasimulationen, die müssen ja vergleichbar sein. Das heißt, wenn also Wissenschaftlergruppen weltweit versuchen, sich dem Thema der Klimasimulation zu nähern, muss man sich ja auf bestimmte Parameter einigen, damit nicht jeder irgendwas simuliert und wir gar keine Vergleichbarkeit mehr haben. Das ist ja die große Herausforderung. Wie kriegt man das hin und definiert wird das über die sogenannten Representative Concentration Pathways, RCP abgekürzt, also repräsentative Konzentrationspfade, die, das sind vier Pfade, auf die man sich geeinigt hat, das war damals erst veröffentlicht worden im fünften Sachstandsbericht des IPCC, also des Intergovernmental Panel on Climate Change, dem Weltklimarat auf Deutsch. Und da hat man sich also in der Wissenschaftscommunity darauf geeinigt, man nutzt jetzt fünf verschiedene Klimaszenarien, die werden wir uns dann auch in der heutigen Folge uns dann nochmal angucken. Da geht es halt primär darum, wie dieser Strahlungsantrieb, wie der sich verändert, Strahlungsantrieb, auch das in der Folge zur Physik, wie viel zusätzliche Strahlungsleistung ergänzen wir durch die Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre geben, dass wir also einfach eine höhere Temperatur auf der Erde bekommen. Was wir jetzt machen können ist, mit diesen Simulationen, klar, wir wollen die Zukunft sehen und zwar mittel- bis langfristig. Also wir wollen ja wissen, wie geht es dann weiter bis 2100, bis zum Jahrhundertende und vielleicht sogar darüber hinaus. Dann wachsen natürlich die Unsicherheiten. Und die Eichung der simulierten Daten erfolgt natürlich Messdaten aus der Vergangenheit. Das heißt, wir können natürlich aus der Vergangenheit gucken, wie gut passen die simulierten Daten, angefangen jetzt mit Beginn des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Lassen sich die Ergebnisse aus den Simulationen dieses vergangenen Zeitraums, wie gut passen die dann zu den tatsächlichen Beobachtungen? Auch da lassen sich natürlich Rückschlüsse ziehen. Und was man dann auch noch braucht, ist an Informationen, wie sieht es natürlich mit der Entwicklung der Weltbevölkerung aus? Wo geht da die Entwicklung hin? Was ist mit der Energieproduktion? Also schaffen wir die Energiewende? Da geht es natürlich nicht nur um einzelne Länder, sondern auch das wieder im globalen Bild, beziehungsweise natürlich lokal aufgelöst. Wo haben wir noch Kohlekraftwerke? Wie entwickelt sich die Industrie? Ganz großes Thema natürlich die Lebensmittelproduktion. Also wie nutzen wir oder wie funktioniert die Landwirtschaft? Wie verändern wir die Biosphäre? Durch Abholzung von Wäldern, durch die Einrichtung von großen Ackerflächen, um daraus quasi abzuleiten, wie sich die Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren entwickeln. Also man hat sich jetzt geeinigt auf vier unterschiedliche repräsentative Konzentrationspfade, die verschiedene Entwicklungen entsprechen. Also einmal das RCP 2.6, Das heißt also, dieser Strahlungsantrieb, das Radiative Forcing, erreicht einen Wert von 2,6 bis zum Ende diesen Jahrhunderts, also bis 2100. Das kann man dann umrechnen, das entspräche einer CO2-Konzentration zum Jahrhundertende von 490 ppm. Das heißt, wir werden einen Peak bekommen 2050 und dann werden wir durch die Klimaschutzmaßnahmen die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre auf 490 ppm reduzieren. Wir sind jetzt gerade so bei 420, 430 ppm. Zweiter Pfad ist RCP 4.5, also 4,5 Strahlungsantrieb. Würde bedeuten, wir hätten eine CO2-Konzentration von 650 ppm. Erreichen wir dadurch, dass wir halt einige Technologien, einige Strategien zur Reduktion umsetzen, aber bei weitem unsere Ziele nicht erreichen. Dritter Pfad, RCP 6.0, führt auf 850 ppm CO2-Konzentration. Also wir machen ein klein bisschen was hier und da mal. Und das wird dann natürlich noch zu einer starken Erhöhung der CO2-Konzentration führen. Und der letzte Pfad, 8.5, würde also bedeuten, wir machen quasi nichts. Die Treibhausgasemissionen wachsen weiter mit der Geschwindigkeit, wie wir es in den letzten Jahren, Jahrzehnten beobachten, sodass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts, im Jahr 2100, eine CO2-Konzentration von 1370 ppm erreichen. Also das sind jetzt diese vier Pfade. Die werden wir uns mal nach und nach angucken. Und was heißt das dann für die Entwicklung? Denn wir wollen ja wissen, was passiert mit der Temperatur? Was hat das dann wieder für Folgeauswirkungen auf Eis etc.? Und natürlich der Prüfblick zurück. Und was sind das dann für Rückschlüsse, die sich dann alle tatsächlich in diesen Berichten des Weltklimarats, in diesen Sachstandsberichten finden lassen? Also im 5. und jetzt dann der aktuelle 6. Sachstandsbericht, in dem es da tatsächlich um die noch konkreter um die Folgen geht, um die Kernaussagen, und das lässt sich sehr, die Aussagen haben auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Das ist nicht, wo man sagt, ja, das könnte passieren und wir sind uns da nicht ganz sicher. Wir machen, prognostizieren mal das Schlimmste. So denkt die Wissenschaftscommunity nicht, sondern es geht tatsächlich darum, neben der Aussage auch die Unsicherheit anzugeben. Das gehört sich ja so in der Physik mit den Fehlerbalken. Wie sicher sind wir uns mit den Aussagen, die da getroffen werden? Muss man nicht berücksichtigen, wenn so eine Staatengemeinschaft zusammenkommt. Da spielt auch die Politik hier und da noch eine Rolle. Und die politischen Interessen von einzelnen Ländern, Regionen, sodass der Sachstandsbericht zwar sehr unabhängig ist, aber es hier und da, was das Wording angeht, es immer noch so ein kleines bisschen Einfluss gibt, wie man so manche Sachen dann formuliert. Also, was haben wir jetzt an treibenden Kräften? Wir haben Bevölkerung, wir haben das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt der Nationen. Wie entwickeln die sich? Insbesondere interessant für die Schwellenländer, also China an der Grenze sicherlich dann schon zur Industrienation, Indien. Wir haben die gestandenen Industrienationen, was tun die zum Klimawandel? Frage ist natürlich dann auch als zweiter großer Block, wie sieht die Energienutzung aus? Also Primärenergieträger, welche nutzen wir da? Wie sieht es mit dem Öl aus, mit der Kohle, Gas? Wie sieht unser Energiemix tatsächlich aus? Und wie entwickelt er sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Wir haben auf der anderen Seite die Vegetation, landwirtschaftliche Nutzfläche, Grasflächen etc., also die ganze Biosphäre. Und dann natürlich dann die Energieeffizienz, also wie effizient nutzen wir überhaupt Energie, können wir unseren Energieverbrauch denn auch senken. Und das hat alles Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen, auf die Atmosphäre, auf die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre und dann am Ende auf dieses Radiative Forcing, also dieser Strahlungsantrieb, der dazu führt, dass sich die Erde weiter aufheizen wird. Ja, und jetzt kann man diese Simulation machen mit diesen vier Szenarien. Das heißt, also, erster Schritt ist zu gucken, wie werden sich die Emissionen in Milliarden Tonnen entwickeln. Der Pfad, auf den wir müssen, und das ist jetzt dieser 2.6 Pfad, also um dieses 1,5 bzw. 2 Grad Ziel einzuhalten, müssen wir auf diesen, also das ist halt dieser RCP 2.6, Da müssen wir also netto null. Das ist das Ziel. Das ist auch völlig indiskutabel, egal was wir uns überlegen, welche Technologien wir einsetzen, auf welche Innovationen wir noch hoffen. Wenn wir das Klima ernsthaft schützen wollen, die Erde retten wollen, in dem Zustand, wie wir ihn jetzt schon erreicht haben, müssen wir bilanziell null Emissionen haben. Denn auch das ist eine Folge der Physik. Je länger wir Kohlendioxid und andere Treibhausgase, Methan, Lachgas in die Atmosphäre geben, desto länger dauert es, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellen kann. Und je höher die Konzentration ist, desto höher ist die Temperatur. Das ist, ich sag mal, stumpfe, einfache Physik. Das haben wir uns ja schon angeguckt. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann werden die Treibhausgasemissionen weiter steigen bis zum Jahrhundertende. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich eine mehr als Verdopplung der jährlichen Treibhausgasemissionen bekommen. Und im Moment, sind wir ehrlich, sind wir ja auf dem Pfad. Also Corona hat eine kleine Delle verursacht. Die Weltwirtschaftskrise, die wir vor einigen Jahren hatten, auch nochmal eine kleine Delle. Das beobachtet man dann direkt, dass die Wirtschaft global ein bisschen zurückfährt. Aber danach erreichen wir sehr schnell wieder den vorherigen Zustand. Und also man prognostiziert jetzt bei diesem Pfad, diesem 8,5-Pfad mit den höchsten Emissionen tatsächlich, dass wir bis zum Jahrhundertende zwar ein Abflachen der Kurve bekommen, aber mehr als das Doppelte der Treibhausgasemissionen haben werden. Ja, also das ist die Situation. Das führt dazu, dass wir natürlich dann diesen Strahlungsantrieb weiter erhöhen. Also den wollen, dürfen wir nicht erhöhen, denn sonst fügen wir dem System Erde weiter Energie zu, dadurch, dass wir einfach mehr Wärmedämmung machen. Und jetzt lässt sich daraus prognostizieren, was schaffen wir denn eigentlich dann an Temperaturen bis zum Jahrhundertende? Und tatsächlich ist es so, also wenn wir jetzt auf die Treibhausgasemissionen bilanziell auf Null bringen bis zum Jahrhundertende, und eigentlich müssen wir schon früher machen, dadurch, dass wir halt weitergemacht haben, müssen wir das eigentlich bis zum Jahr 2030, 2035 aller spätestens auf Null sein. Das wie realistisch das ist, kann sich ja jeder selber überlegen. Aber das ist das Ziel, damit wir die 1,5 Grad Celsius erreichen. Bilanziell null Emissionen. Egal welche Technologie. Wind, Photovoltaik, Wasserkraft, Speicher, Carbon Capture and Storage, also CO2 aus der Atmosphäre holen, Kernenergie, Wasserstoffnutzung, also grüner Wasserstoff, was weiß ich. Egal. Wir müssen Kernfusion, haben wir alles schon mal diskutiert. Das ist erstmal an der Stelle vollkommen offen. Das ist auch dann die Diskussionsgrundlage, die man so ein bisschen in der politischen Debatte mitbekommt. Das soll an dieser Stelle gar keine Rolle spielen. Wir müssen auf null Emissionen. Das ist das Ziel. Alles. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir auf ein 2-Grad-Ziel hinauslaufen, wenn wir das umsetzen, was wir schaffen, aber halt nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt also bis zum Ende des Jahrhunderts, ich sag mal bei rund 500, vielleicht 600 ppm, also dieser RCP 4,5 geht ja von 650 ppm CO2-Konzentration aus am Ende des Jahrhunderts. Ja, muss man mal gucken. Also das in die Richtung wird es gehen. Dann lässt sich dieses 2-Grad-Ziel einigermaßen erreichen. Tatsächlich sind wir aber im Moment auf dem Weg, dass wir ziemlich sicher in Richtung 3 Grad Celsius Temperaturerhöhung gehen. Also das ist tatsächlich der Weg, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts 3 Grad Temperaturerhöhung haben im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und wenn wir gar nichts machen, also das komplett ignorieren, und auf dem Weg sind wir nicht. Das darf man also nicht unterschätzen. Also global passiert schon einiges, auch wenn es viel zu langsam geht. Aber die Energiewende nimmt global doch im Moment Tempo auf, halt auf niedrigem Niveau. Das dauert sehr lange, bis sich so ein Energiesystem transformiert. Wenn wir nichts machen würden, wären wir im Bereich zwischen 4 und 5 Grad Celsius. Das also bis zum Jahrhundertende mit den dann entsprechenden Folgen. Die kann man auch recht gut betrachten, machen wir, gucken wir uns sofort an. Vielleicht nochmal der Blick zurück, denn diese Klimamodelle machen jetzt schon sehr klare vielleicht auch teilweise apokalyptische Vorhersagen. Man hört dann ganz oft irgendwelche Klimapanik, die da geschürt wird, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ist das aus wissenschaftlicher Sicht einfach nur Physik, die sich ergibt? Wenn halt rauskommen, wir haben 5 Grad mehr, kann man sich überlegen, was hat das für Folgen auf das Ökosystem? Die Frage ist ja, wie gut sind denn eigentlich diese Simulationen, die wir machen? Und da ist natürlich dann ganz entscheidend der Blick zurück. Also wie gut sind wir denn eigentlich? Und das kann man sehr gut prüfen, indem wir uns aber die vergangenen Daten angucken und fragen, ja, wie war denn die Entwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute? Wir haben die beobachteten Temperaturen und gucken uns dann an, was hat sich da entwickelt. Und dann kann man natürlich unterscheiden in das, was passiert natürlich, durch natürliche Effekte, also Sonnenaktivität ist immer so ein beliebter Punkt, der tatsächlich eine vernachlässigbare Rolle spielt. Natürliche Änderungen im Klima, die wir natürlich immer haben, aber nicht in diesen kurzen Zeiträumen. Das darf man halt nicht vergessen. Und so kann man tatsächlich unterscheiden, was ist der menschliche Einfluss durch die zusätzliche Veränderung der Landnutzung, Landwirtschaft, Besiedelung, Verstädterung und natürlich die zusätzlichen Emissionen. Und wenn man sich das mal anguckt, also von 1850 bis heute, wir haben die beobachtete globale Oberflächentemperatur, stellen wir fest, dass die Simulationen den Verlauf sehr gut wiedergeben. Da kommen natürlich immer noch Fehlerbalken hinzu, das darf man alles nicht vergessen. Aber wir sind sehr, sehr, sehr nah dran bei den Simulationen hinsichtlich der Genauigkeit. Und wenn man sich nur die natürlichen Entwicklungen anguckt, also da zählen natürlich auch so Sachen wie Vulkanausbrüche dazu, die dann halt für ein paar Jahre durch den Staub und die Asche, die in die Atmosphäre geblasen werden, führt das halt zu einer kurzen Reduktion der Temperatur, weil wir halt eine Abdeckung der Erde haben. Das heißt, es erreicht nicht so viel Sonnenstrahlung die Erdoberfläche. Und wenn man das vergleicht, stellen wir fest, ja, also der Mensch ist der Treiber. Das ist auch eine der zentralen Aussagen aus dem Sachstandsbericht des IPCC. Wir sind verantwortlich für das, was jetzt schon passiert. Also wir haben sehr genaue Informationen dazu, was da passiert. Und wir wissen auch sehr genau, in welche Richtung wir uns entwickelt haben. Was heißt das jetzt für die Zukunft? Das kann man jetzt, also diese IPCC-Berichte, die Berichte, das sind halt wahnsinnig komplexe, sehr umfangreiche Dokumente von mehreren tausend Seiten. Da gibt es dann immer noch so Summaries, das heißt also Zusammenfassungen, um das nochmal ein bisschen kompakter darzustellen. Hochwissenschaftliche Qualität, also da kommen jetzt keine Meinungen rein, sonst muss alles wissenschaftlich belegbar sein. Und die Aussagen sind sehr exakt. Also wir sind ziemlich, ziemlich sicher, dass das alles sehr gut vorhersagbar ist. Wo geht jetzt die Reise hin? Also wir werden jetzt wieder abhängig von diesem Pfaden. Wir gucken uns vielleicht mal nur die beiden extremen Fälle an. Also wir schaffen dieses 1,5-Grad-Ziel oder wir reißen alles und landen dann bei 3 Grad. Also das ist jetzt dann dieses, geht in Richtung 700 bis 800 ppm CO2-Konzentration. Das heißt, wir tun ein bisschen was. Das ist nicht das ganz große Extrem, denn das halte ich persönlich für unrealistisch, dass wir überhaupt gar nichts mehr machen, sondern sehenden Auges in die Katastrophe uns entwickeln. Das glaube ich auch nicht. Also, was werden wir bei den drei Ökosystemen Meere, Ozeane, Land und Atmosphäre beobachten? Der Meeresspiegel wird weiter ansteigen, halben Meter bis ungefähr, das kommt so ein bisschen noch an, wie man dann jetzt diese Betrachtung macht, tatsächlich bis zum Ende des Jahrhunderts, halber Meter, also 60 Zentimeter, das ist nicht wild. An sich, durch den Meeresspiegelanstieg werden auch keine Menschen sterben. Daran können wir uns anpassen. Das geht, wir brauchen halt höhere Deiche. Die Gefahr, die durch den höheren Meeresspiegel entsteht, ist einfach, dass bei Sturmfluten einfach deutlich größere Gefahren sind, dass es dann zu verheerenden Katastrophen kommen kann, weil das Meer einfach stärker dann auf die Landmassen drückt. Also das ist so der Weg. Also diesen Anstieg des Meeresspiegels kriegen wir eigentlich gar nicht gut mehr verhindert. In der Arktik wird das Eis weitestgehend verschwunden sein, also 40-60% eher mehr sogar an Reduktion, wenn wir jetzt also diesen 3-Grad-Pfad uns mal ansehen. Ansonsten, wenn wir bei 4 bis 5 Grad wären, dann wäre die Arktis im Sommer eisfrei. Und die Korallenriffe werden auch tatsächlich verschwinden. Auch das wäre jetzt bei dem 700 ppm Ziel, bei diesem RCP, also bei dem dritten Pfad, wäre das halt der Weg, den wir da gehen würden. Also dieses RCP 6,0. Was haben wir, was beobachten wir an Land? Der Permafrostboden wird auftauen. Das ist dann ein erster Rückkopplungseffekt, der durch das Auftauen von Permafrost wird Methan, was im Moment im Permafrostboden gebunden ist, in die Atmosphäre entlassen. Damit steigt oder haben wir eine weitere Treibhausgasquelle. Wir werden eine Reduktion der landwirtschaftlichen Nutzung haben durch die höheren Temperaturen. Also es ist nicht so, dass das die höheren Temperaturen nur positiv sind, sondern durch die Dürre, durch die extremen Wetterereignisse, auch die werden sich verstärken. Das kann man sehr genau beobachten und auch weiter vorhersagen. Auch das ergibt sich aus der Physik. Wird es aber dazu führen, dass wir also bei der Landnutzung feststellen, dass wir einfach eine Reduktion der landwirtschaftlichen Nutzfläche haben werden. Die Gefahr der Auslöschung von unterschiedlichen Spezies wird steigen. Bei dem Ziel bis 3 Grad geht es auch in die Richtung, dass wir tatsächlich 20-30% der Arten verlieren werden. Das ist sehr wahrscheinlich. Und was man dann auch noch berücksichtigen muss, und das ist ein Punkt, der wird gerne mal vergessen. Also CO2 ist ja erstmal ein, in Anführungszeichen, Dünger für Pflanzen. Die Pflanzen brauchen Kohlendioxid zum Wachstum, weil sie das in der Photosynthese umwandeln. Wenn aber die Temperaturen steigen, und auch das sind jetzt aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen, weil wenn die Temperaturen steigen, wir beobachten das jetzt schon in tropischen Regionen mit sehr hohen Temperaturen, und wenn auch die CO2-Konzentration zu hoch ist, ist die Pflanze irgendwann nicht mehr in der Lage, das CO2 aus der Atmosphäre zu nutzen, sondern es gibt eine Reduktion der CO2-Absorption durch die Pflanzen. Das ist auch ein Problem. Das heißt also, der positive Effekt, den man auch mal so überlegt, wir können aufforsten im Regenwald oder an sich Brachflächen wieder begrünen, das ist sicherlich sehr sinnvoll, weil es natürlich auch noch andere positive Effekte hat. Pflanzen kühlen Regionen, beeinflussen das Ökosystem positiv, haben positiven Einfluss auf den Boden etc., auf die Biodiversität. Aber wenn wir zu weit von dem aktuellen Status weggehen, also die Temperatur zu stark steigt und die Konzentration zu hoch wird, fangen die Pflanzen an, diesen Effekt zu verlieren, weil sie einfach biochemisch nicht mehr in der Lage sind, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden. Und das ist natürlich dann ein großes Problem, weil uns dann ein großer Unterstützer gegen den Klimawandel natürlich dann fehlt. Naja, und das dritte ist dann die Atmosphäre. Also was beobachten wir da? Das beobachten wir jetzt schon. Also wir werden mehr Extremwetterereignisse bekommen, von Starkregen über Dürreperioden. Die Regenfallzahlen werden sich verändern, weil sich aber das Klima oder auch dann die Wolkenbildung etc. alles ein bisschen verändert, also insbesondere durch das Thema Starkregenereignisse beobachten wir jetzt gerade aktuell, haben wir wieder die Situation im Mittelmeerraum gehabt, dass durch die hohen Meerestemperaturen mehr Wasser verdunstet, höhere Lufttemperaturen heißt, die Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Das ist Physik aus dem 19. Jahrhundert, das ist Lehrbuchwissen. Das macht man, weiß ich, in der Oberstufe, vielleicht schon ansonsten in den technischen, ingenieurswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Studiengängen an der Universität, in den Grundlagenkursen Physik, Thermodynamik, die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die einfach sagt, wärmere Luft ist in der Lage, mehr Wasserdampf aufzunehmen. Machen wir vielleicht mal eine extra Podcast-Folge dazu, wie das genau funktioniert. Dann steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Physik ein. Aber mehr Wasserdampf heißt, also mehr Luft kann mehr Energie aufnehmen. Und dieses Wasser, wenn die Atmosphäre dann abkühlt, dann muss das Wasser, also wird, oder der Wasserdampf wird flüssig und wieder Wasser, es regnet ab. Und wenn mehr Wasser da ist, fällt mehr Regen. Das ist relativ trivial. Das hat auch jetzt nichts mit neuesten Erkenntnissen zu tun. Dieses grundlegende Wissen, dass das so sein muss und die Beobachtungen bestätigen sich, das ist ja also nicht triviale Physik, aber jetzt keine hochkomplexe Physik. Also das ist das, was wir jetzt schon beobachten. Die Hurricanes, die Taifune werden stärker einfach. Die Meere werden wärmer, die Luft wird wärmer. Wir können mehr Energie speichern. Bei unserem 700 ppm CO2-Konzentrationsziel werden also diese Wetterereignisse tatsächlich verstärkt. Sie treten häufiger auf. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in Deutschland dann jedes Jahr so ein Extremwetterereignis erleben, wie wir das im Ahrtal hatten vor einigen Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird immer größer. Auch dass wir dann wieder eine Dürrephase bekommen. Dieser Sommer war jetzt zwar wieder sehr warm, aber auch sehr feucht, außer jetzt in einzelnen Regionen im mittelöstlichen Teil Deutschlands. Ansonsten ist die Bodenfeuchte durch den regnerischen Sommer, den wir jetzt dieses Jahr hatten, okay, noch nicht perfekt. In den tiefen Bodenschichten haben wir noch nicht die Durchfeuchtung erreicht, aber die oberen Bodenschichten haben sich soweit wieder in Deutschland normalisiert. Beobachten, wie gesagt, das, was jetzt gerade in Griechenland passiert ist. Also diese extremen Regenereignisse werden weiter zunehmen. Und da ist man sich sehr sicher. Also die Wahrscheinlichkeit, mit der das passiert, ist tatsächlich sehr groß. Ja, und jetzt letzter Punkt. Was passiert dann mit bestimmten Komponenten in unserem klimatischen System hinsichtlich dieser Kipppunkte, Tipping Points im Englischen? Also wie wahrscheinlich ist es, dass sich das Ökosystem signifikant verändert und wir dann auch nicht so einfach zurückkommen? Also im Moment haben wir noch die Möglichkeit, zurückzukommen, wenn wir halt die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, dann schaffen wir das. Aber es gibt manche Kipppunkte, das dauert Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, bis das wieder zurückkommt. Und wie wahrscheinlich ist dass es plötzlich passiert? Also das krasseste Beispiel, was tatsächlich jetzt in der Wissenschaft auch diskutiert wird und das erste Anzeichen gibt, man muss da ganz vorsichtig sein, ist natürlich, dass der Golfstrom versiegt. Und man beobachtet jetzt schon in der Wissenschaft erste Anzeichen, dass er sich zumindest abschwächt. Der wird jetzt nicht morgen aufhören zu strömen. Der Golfstrom ist ja dann dieses, ich sag mal, Wärmetransportsystem, was Mitteleuropa mit warmem Wasser aus dem Äquatorregion versorgt, indem es dann also vom Äquator quer von Nordamerika rüber nach Westeuropa strömt, bis zum englischen Kanal, hier dann für entsprechend moderate Temperaturen sorgt. Die Frage ist, was passiert, wenn der versiegt? Das wird durch das ganze Ökosystem, weil es ja nun riesiger Energietransporter ist von Wärmeenergie, wird das vieles durcheinander werfen. Das ist jetzt nichts, was heute oder morgen einfach buff und hört auf, sondern der versiegt langsam. Das wird Jahrzehnte dauern, vielleicht Jahrhunderte, wenn wir nichts tun. Das hätte natürlich katastrophale Folgen. Und den Motor, diesen Energiemotor wieder anzuschmeißen, das wird natürlich sehr, sehr lange dauern. Was haben wir noch? Also Permafrostboden hatten wir schon drüber gesprochen, dass das Eis im Nordpol, Südpol, also Arktis, Antarktis schmilzt. Auch das beobachten wir schon, dass also jetzt die Eisdicke, die Menge an Eis am Nordpol deutlich zurückgegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eisfreie Sommer erleben werden, ist relativ groß in den nächsten Jahrzehnten. Auch das ist nichts, was jetzt bald passiert. Das lässt sich auch ganz gut rückgängig machen, wenn die atmosphärischen Temperaturen wieder einigermaßen einpendeln, dann wird das Eis auch wieder zurückkommen. Also da sind wir eher im Bereich von Dekaden. Aber es ist halt sehr wahrscheinlich. Das gleiche halt mit diesem El Niño-Effekt, also diese Großwetterereignisse, die jetzt gerade wieder angelaufen sind. Wenn wir jetzt die Wälder uns angucken, also den tropischen Regenwald oder auch die Wälder in Sibirien zum Beispiel, das sind Effekte, also wenn es da zu Temperaturen kommt, kommen die Pflanzen dort nicht hinterher mit der Anpassung. Das sind wir im Größenordnung von Jahrhunderten, um das wieder rückgängig zu machen als Kohlenstoffsenke, also als Regionen, die also Kohlenstofforte aus der Atmosphäre aufnehmen können. Und wie gesagt, also der Golfstrom, das ist eine Sache, da ist völlig unklar, wie das wieder angeworfen werden kann, dass das jetzt, also es ist nicht wahrscheinlich, dass das passiert, kann aber natürlich passieren mit den entsprechenden Folgen. Also von daher, wenn man es ja so anguckt, ist ziemlich klar, dass die Maßnahmen, die wir im Moment betreiben, zu wenig sind, weil wir im Moment in Richtung 3 Grad Temperaturerhöhung gehen. Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich die Zusammenfassung des aktuellen 6. Sachstandsberichts des IPCC mal anzugucken. Also der komplette Bericht, 10.000 Seiten lang, da ist schon ordentlich was zu lesen, zu schmökern. Ich empfehle tatsächlich, sich mal die Zusammenfassung anzugucken. Da gibt es tatsächlich auch noch die Zusammenfassung für politische Vertreterinnen und Vertreter, wo es wirklich ganz kompakt dargestellt ist mit den Kernaussagen, wo gehen wir hin, was ist zu erwarten, welche Anpassungen müssen wir machen. Und das ist tatsächlich auch unstrittig in der wissenschaftlichen Community. Das ist, denke ich, auch in weiten Teilen der Bevölkerung, verstanden ist vielleicht zu viel gesagt, aber akzeptiert, dass sich im Moment sehr stark was ändert, dass was passieren muss. Aber der richtige Funke ist noch nicht übergesprungen, dass dann auch die Politik global entsprechend aktiv wird und versucht also durch den Einsatz von Windenergie, Solarenergie, denn das sind tatsächlich aus Sicht des IPCC die besten Möglichkeiten bei Energieversorgung, auch noch kostengünstig die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Kernenergie ist einfach viel zu träge, die kommt nicht hinterher. Deswegen Photovoltaik und Wind sind da die Hauptträger. Klar ist auch, dass wir einfach die landwirtschaftliche Nutzung anpassen müssen. Das verursacht Kosten, aber das ist auch die nächste große Möglichkeit, also die Ökosysteme, die Wälder entsprechend anzupassen. So eine Renaturierung ist sehr teuer, sehr aufwendig, hat aber auch einen großen Effekt, den wir nutzen können. Bei den Gebäuden, also im Gebäudesektor geht es ganz klar darum, Energieverbrauch zu senken. Transportsektor, klar, wir müssen auf die Effizienz gehen, wir müssen auf die batterieelektrische Mobilität gehen. Bei der Luftfahrt, also die Biokraftstoffe werden da wenig machen können, E-Fuels sowieso nicht. Im industriellen Bereich werden wir auf alternative Kraftstoffe setzen. Da ist natürlich der Wasserstoff sicherlich ganz entscheidend. Die Energieeffizienz, Materialeffizienz oder Ressourceneffizienz ganz entscheidend. Und das alles zusammengenommen wird also dann dazu führen, dass wir den Klimaschutz betreiben, was man selber persönlich machen kann. Da geht es dann um den Bereich weniger Lebensmittelverschwendung. Also muss man sich überlegen, wie viel Lebensmittel wir wegschmeißen. Das fängt durchläuft die komplette Nahrungsmittelkette. Dass um die 50% der Lebensmittel einfach ungenutzt wieder weggeschmissen werden, hochgradig ineffizient. Mal selber darauf achten, wie viel Lebensmittel man wegschmeißt und ob man da nicht nochmal ein bisschen geschickter, sinnvoller agieren kann mit den Lebensmitteln zu Hause. So wie das die Großmutter noch gemacht hat, die kennt das noch, wie das so lief. Und tatsächlich, auch eine sehr emotionale Diskussion, eine Fleisch- arme, fleischfreie Ernährung, vegan, sogar, also je weniger CO2-Emissionen unsere Ernährung hat, desto besser. Auch das ist eine Sache, das kann man persönlich steuern, mit allen Freiheiten, die man da hat. Aber das ist quasi das, was man selber relativ leicht auch in der Hand hat, was jetzt die Nahrungsmittel angeht, mit einem sehr, sehr großen Effekt. Deswegen erwähne ich das an dieser Stelle nochmal. Ich blende mal alles Emotionale dabei aus. Ja, und dann können wir das schaffen, den Klimawandel aufzuhalten. Denn, und das ist jetzt der letzte Aspekt, den ich jetzt in der dritten und letzten Folge zum Klimawandel noch geben möchte, ist, wir können natürlich dann auch nochmal gucken, wie entwickelt sich das bis zum Jahr 2300, also mal weit in die Zukunft prognostiziert. Das ist natürlich hinreichend ungenau und soll aber nur mal darstellen, wohin entwickelt sich das. Also die Erde würde sich komplett verändern. Ziel muss es sein, und das ist halt das Problem bei diesem Klimasystem. Es ist ein sehr, sehr träges System. Also wenn wir sagen, wir gehen auf unser 1,5 Grad Ziel, dann ist alles gut. Dann werden wir die Erde bei 1,5 Grad Temperaturerhöhung halten. Da sind wir jetzt schon fast. Also das, was wir jetzt beobachten, ist schon das Erste. Und man darf auch nicht vergessen, doppelte Temperatur heißt jetzt nicht doppelt so viel Regenfälle, sondern das steigt dann exponentiell. Tatsächlich, wenn wir so weitermachen wie bisher, also der Worst Case, dann würden wir bei 2000 ppm CO2-Konzentration bis im Jahr 2200, 2300 landen. Dann wird die Erde halt 15 Grad wärmer. Dann haben wir einen Zustand, den es während der Zeit der Dinosaurier gab, also vor mehreren Millionen Jahren. Da war die Erde eisfrei, da waren weite Teile Deutschlands eigentlich nur so eine Sumpflandschaft. Klar, bei den hohen Temperaturen. Die Erde sah komplett anders aus. Das würde das aktuelle Ökosystem nicht überleben. Was die Erdbevölkerung angeht, also der Mensch kann sich natürlich anpassen, aber das wird hart. Dem physikalischen System ist das egal, da sucht sich einfach nur das nächste Gleichgewicht. Und wenn wir halt bei der CO2-Konzentration ankommen, dann ist die Erde halt 15 Grad wärmer. Und dann ist das halt so. Das hat dann halt für das Ökosystem, für die Spezies auf der Erde katastrophale Folgen. Dem Gesamtsystem ist der Physiker, kann da sehr schnell sehr emotionslos sein, sagt, ja, das ist halt ein physikalisches System. Wir haben eine treibende Kraft und die stellt ein neues Gleichgewicht ein. Das stellt sich dann halt in 150, 200 Jahren halt ein. Da werden wir nicht hinkommen. Also so bescheuert sind wir als Menschheit nicht, weil das aber katastrophalste Folgen hätte. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Die Technologien sind alle da, das haben wir schon ein paar Mal hier besprochen in dem Podcast. Die Umsetzung kommt voran, sodass ich eigentlich immer noch guter Dinge bin, dass wir da auf das richtige Pferd setzen und auch die Staatengemeinschaft da sich zusammenrauft. Es wird halt wehtun, das dürfen wir nicht vergessen. Also die Extremwetterereignisse, das ist so der erste Aspekt, den jeder auch persönlich mitbekommen kann. Die werden halt weiter zunehmen. Das ist eine direkte Konsequenz. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass die Menschheit sich anpassen wird und auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten wird, wie auch immer die technologisch aussehen werden. Ich denke, damit haben wir das Thema Klimawandel jetzt in den drei Folgen sehr ausführlich diskutiert, mal einen Einblick gegeben. Da kann man noch viel länger, viel mehr drüber sprechen, viel tiefer einsteigen. Aber ich denke, jetzt im Rahmen unseres Podcasts ist das jetzt ein ganz schöner Rahmen, den wir jetzt geschaffen haben. Wo kommen wir her? Wie funktioniert das und wo geht es hin? Wir werden das sicherlich immer mal wieder aufgreifen, das Thema, weil es einfach aktuell ist, nochmal einsteigen in Einzelaspekte. Aber jetzt haben wir schon mal so den Überblick, die Grundlage gelegt. Jetzt ist jeder mitgenommen und kann sich überlegen, was wir tun sollten und müssten, damit wir die Energiewende umsetzen, und das ist jetzt das Abschlusswort, unser bilanzielle Null-Emissionen erreichen. Das ist das Ziel, was wir haben müssen für die 1,5 Grad. Bilanziell Null-Emissionen. Das ist das Ziel. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Nächste Woche dann wieder eine Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Besten Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.